Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 4. Februar, Zeit fürs Rabe Info. Heute stellen wir folgende Fragen. Was passiert an den Tagen des Zorns in der arabischen Welt? Warum waren auch Frauen gegen das Frauenstimmrecht? Und wie gelingt es, die eigenen Hörgewohnheiten zu durchbrechen? Amik Chayen Makai, schön, Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Die USA drängen auf eine Wende in Ägypten. Obwohl Präsident Husni Mubarak sein Amt nicht abgeben will, diskutiere die US-Regierung mit ägyptischen Regierungsbeamten einen Vorschlag für einen sofortigen Rücktritt Mubaraks. Das berichtete die Zeitung New York Times. Die EU hat die Führung in Kairo abermals zu einem sofortigen Übergang zur Demokratie gemahnt. Eine klare Position zu einem Rücktritt von Mubarak bezog die EU nicht. Die Opposition in Ägypten kündigte weitere Massenproteste nach dem Freitagsgebet an. Man fordere den sofortigen Rücktritt von Mubarak. Dieser lehnt das nach wie vor ab mit der Begründung, bei seinem Rücktritt würde in Ägypten das Chaos ausbrechen. Unterdessen wird die Lage für Journalistinnen und Journalisten in Ägypten immer gefährlicher. Laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten seien innerhalb von 24 Stunden über 20 Journalisten festgenommen worden. Das Komitee berichtete von mehr als 20 Angriffen auf Reporter und von beschlagnahmtem Material. Auch ein Korrespondent der Freiburger Zeitung La Liberté ist davon betroffen. Er sei am Mittwoch verhaftet worden. Danach sei der Kontakt zu ihm abgebrochen, wie die Zeitung schreibt. In Nordostindien sind im Januar mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen und 50.000 Menschen vertrieben worden. Wie das Internationale Kreuz schreibt, kam es zu Zusammenstößen zwischen zwei Volksgemeinschaften, den Garo und den Raba. Die Vertriebenen seien in provisorischen Lagern untergebracht. Die Lage sei allerdings schwierig, da es zu wenig Platz habe und die hygienischen Bedingungen schlecht seien. Das indische Rote Kreuz hat heute mit der Verteilung von Nothilfsgütern begonnen. Burma hat einen neuen Präsidenten. Es ist der abtretende Regierungschef Thein Sein. Der ehemalige General tritt anstelle von Tan Shwe, der seit fast 20 Jahren das Land mit eiserner Hand regiert hatte. Der ehemalige General Sein ist Vorsitzender der vom Militär gestützten Partei Union, Solidarität und Entwicklung, USDP. Die USDP hatte die Parlamentswahl im November nach offiziellen Angaben mit 80% der Stimmen gewonnen. Die Abstimmung wurde von der burmesischen Opposition aber als unfair und undemokratisch kritisiert. Beobachter gehen davon aus, dass das Militärregime weiterhin die Politik von Burma bestimmen wird. Immer mehr Menschen sind stark übergewichtig. Laut einer Studie hat sich der Anteil an stark übergewichtigen Menschen in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt. Laut der Studie ist etwa jeder 10. Mann und jede 7. Frau zu dick. Die meisten dicken Menschen leben auf den Pazifikinseln, gefolgt von den USA. In Europa sind es die tschechischen Männer und die türkischen Frauen, die am meisten an starkem Übergewicht leiden. Die Schweiz dagegen gehört bei den beiden Geschlechtern zu den Ländern mit dem geringsten Anteil an stark übergewichtigen Menschen. Die groß angelegte Langzeitstudie untersuchte neben Fettleibigkeit auch Bluthochdruck und Cholesterinwerte. Das Problem sei längst nicht mehr nur eines der westlichen Industrienationen, sondern betreffe auch Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen, sagte einer der Hauptautoren der Studie. Der Blick aufs Wetter, es stehen schöne Tage bevor. Heute gibt es einige Sonnenstrahlen und im Flachland wird es bis zu 7 Grad warm. Ab morgen steigen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad und es gibt ein sonniges Wochenende und einen sonnigen Wochenanfang.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Seit Tagen rufen Oppositionsgruppen in verschiedenen arabischen Ländern zu einem sogenannten Tag des Zorns auf. Gestern im Jemen, heute in Syrien, in einer Woche in Algerien. In den meisten Ländern Nordafrikas und im Nahen Osten sind undemokratische Regimes an der Macht. Es scheint, der Volksaufstand von Tunesien und die Absetzung des dortigen Herrschers Ben Ali tragen inzwischen nicht nur in Ägypten Früchte. In zahlreichen Ländern melden sich die demokratischen Kräfte immer lauter zu Wort. Michael Spahr hat sich mit der Journalistin und Nahostkennerin Susanne Janda über die Frage der Demokratisierung der arabischen Welt unterhalten.
Es brodelt überall in der arabischen Welt. Auf einmal scheint alles möglich. Tausende von Menschen aus allen Schichten mit verschiedensten Hintergründen beteiligen sich an Großdemonstrationen gegen Regimes und fordern demokratische Veränderungen. Tunesien, Algerien, Jemen, Jordanien und natürlich Ägypten. Die Journalistin Susanne Janda berichtet seit gut 20 Jahren über die Situation im Nahen Osten und verbringt immer wieder längere Zeit in arabischen Ländern. Sie ist besonders erstaunt über einen Aufruf zum Tag des Zorns.
Interessant ist auch Syrien, das ja noch stärker unter einem politischen Druck ist als Ägypten. Man dachte, nein, in Syrien traut sich gar niemand auf die Straße, weil die riskieren sofort ins Gefängnis zu kommen. Und man hat dann aber gemerkt, dass das Regime offenbar nervös geworden ist durch die Entwicklung in der Region und dass das Regime hat Preiserhöhungen für Medikamente und Strom, die angekündigt waren, wieder zurückgenommen. Es wurden offenbar auch an Studenten Gelder ausbezahlt als Sozialhilfe und der Präsident hat das Gespräch mit Künstlern gesucht, so zum zeigen, dass er nah ist und hat dann öffentlich wieder erklärt, das geht ihn überhaupt nichts an, diese Proteste in der Region, dass er absolut im Kontakt ist mit der Bevölkerung, dass das gut läuft. Es ist sehr erstaunlich, das ist jetzt über Facebook offenbar auch verbreitet worden, diese Aufruf zu einer Demonstration. Und das Interessante ist ja bei Syrien, in Syrien sind die Medien noch stärker unterdrückt als anderswo. Auf Facebook ist offiziell verboten und der Witz daran ist eigentlich, dass sogar der Präsident Bashar al-Assad eine eigene Facebook-Seite hat. Also und jedermann in Syrien ist mir aufgefallen, als ich mal ins Facebook gehen wollte, in einem Internetcafé war es gesperrt und ich habe dann gemerkt, alle benutzen eigentlich Facebook. Also das ist eine sehr ambivalente Haltung, also eben offiziell so und dann läuft es doch wieder anders.
In Syrien herrscht seit fast 50 Jahren die sogenannte Baath-Partei. Seit den 70er Jahren ist diese in der Hand der Familie Assad. Seit dem Jahr 2000 ist Bashar al-Assad Präsident von Syrien. Fast überall in der arabischen Welt sind entweder Familienclans an der Macht oder herrscht ein Einparteiensystem. Laut der Nahost-Expertin Susanne Janda gibt es wenig positive Beispiele für Demokratie.
Extrem positiv ist es nicht, aber man muss sicher vom Libanon sprechen. Der ist vor allem ein Gegenbeispiel zu den meisten anderen Ländern, weil im Gegensatz zu Ägypten, wo jetzt Mubarak seit 30 Jahren herrscht, wechselt in Libanon die Regierung so häufig, dass man sich die Namen schon gar nicht mehr merken kann. Also jetzt ist gerade wieder die Regierung zerbrochen. Und Libanon hat auch kein Einparteiensystem, sondern die haben unzählig viele Parteien und unzählig viele ethnische Gruppierungen, die sich alle einen Teil vom Kuchen retten wollen. Und die kämpfen sozusagen, würde ich mal meinen, mit den Anfangsschwierigkeiten der Demokratie. Das ist sehr demokratisch, also keine Vorherrschaft einer Partei. Aber jeder denkt doch an die eigenen Pfründe und es ist kaum möglich, eine Einheit, einen gemeinsamen Weg und einen Fortschritt zu finden.
Einen gemeinsamen Weg zu gehen, ist der Grundgedanke der immer wiederkehrenden Idee einer arabischen Union. Vor einem Monat äußerte der türkische Premierminister Erdogan die Vision einer islamischen Union, ähnlich der Europäischen Union. Könnten die Volksaufstände am Schluss zur Verwirklichung dieser Vision beitragen?
Ja, das ist sicher eine schöne Idee, aber ich denke, die Voraussetzung ist schon, dass die arabischen Länder vorher demokratischer werden. Denn solange das die Diktatoren sind, die dann zusammen Deals machen, wie das mit Ägypten und Syrien geschah, das ist dann kein Deal für die Bevölkerung. Das geht dann wirklich nur um Machtzusammenballung. Eine gleichberechtigte, sagen wir, europäische, wie es die Europäische Union ist, oder eine arabische Union, könnte nur gebildet werden aus demokratischen arabischen Ländern. Und das stehen wir jetzt vielleicht an einem Anfang von einer demokratischen Umgestaltung der arabischen Welt.
Für die Nahostkennerin Susanne Janda ist klar, dass das, was jetzt im Nahen Osten passiert, revolutionär ist. aber gleichzeitig warnt sie vor zu großen Erwartungen.
Ich glaube, dass die Revolution schon sehr groß ist, nur die Resultate wird man nicht sofort sehen. Also ich, jedes Mal, wenn ich nach Ägypten komme, sehe ich Neues an sich. Also schrittweise verändert sich die Gesellschaft schon. Aber ich meine, so gewaltig wie jetzt diese Demonstrationen und wie diese Leute jetzt gegen Mubarak aufstehen, da müsste man sich ja vorstellen, dass der jetzt dann gleich verschwindet und dann plötzlich ist alles wunderbar wie im Paradies. Aber so geht das natürlich nicht. Es ist ja auch schwierig, einen Staat aufzubauen, eine Gesellschaft aufzubauen. Und das wird sicher sehr viel Zeit brauchen.
Sagt Susanne Schander, Journalistin und Nahostkennerin, im Beitrag von Michael Spahr.
95,6. Rabe Info.
Die Schweiz feiert 40 Jahre Frauenstimmrecht. Am 7. Februar 1971 haben die Schweizer Männer an der Urne die Einführung des Frauenstimmrechts beschlossen. Mit 65% Ja-Stimmen wurde die Vorlage deutlich angenommen. Der Abstimmung vorausgegangen aber war ein jahrelanger, harter Kampf gegen eine erbitterte Gegnerschaft. Heftigen Widerstand gab es damals nicht nur von Männern. Auch viele Frauenorganisationen kämpften an vorderster Front gegen die Einführung des Frauenstimmrechts. Über dieses Phänomen sprach Wilma Rall mit Marthe Gosteli, Vorkämpferin des Frauenstimmrechts und Gründerin des Gosteli-Archivs der Schweizer Frauenbewegung in Worblaufen.
Der Widerstand gegen die Einführung des Frauenstimmrechts war heftig, nicht nur seitens vieler Männer. Dass zukünftig auch die Schweizerinnen an nationalen Wahlen und Abstimmungen mitreden und teilnehmen sollten, war auch vielen Frauen ein Dorn im Auge.
Das war das große Problem. Da waren sehr viele Frauen dagegen. Oder sie haben gedacht, es ist nicht nötig. Ich habe so viele Gegnerinnen gekannt. Und das Interessante war, dass sehr viele Akademikerinnen, die eigentlich ihre akademische Ausbildung der Vorarbeit der Frauen zu verdanken hatten, die dafür gesorgt haben, dass Frauen an der Universität studieren konnten.
Das sagt Marthe Gosteli, Gründerin des Gosteli Frauenarchivs. Die heute 93-Jährige engagierte sich damals an vorderster Front für die Einführung des Frauenstimmrechts und wurde dabei auch von Frauen harsch angefeindet.
Frauenrechtlerinnen und Frauenstimmrecht war ein Schimpfwort damals, weil es mit falschen Inhalten gefüllt war, so wie heute Feminismus. Dass das militante, rechthaberische Anliegen seien und sie haben immer von Weiblichkeit geredet, aber ich habe so viele Gegnerinnen angetroffen, die waren alles andere als weiblich. Das ist amüsant.
Die Gegnerinnen befürchteten also, dass politisches Engagement der Weiblichkeit der Frauen schaden könnte. Als ich Marthe Gosteli nach weiteren Argumenten der Gegnerinnen fragte, nahm sie eine Broschüre des Pro-Komitees aus dem Jahre 1971 hervor. Sie trug den Titel «Einwände gegen das Frauenstimmrecht und wie ich sie widerlege».
Also da heißt es, die Gleichberechtigung wirkt sich negativ für die Frauen aus, nämlich als eine Mehrbelastung. Das ist wirklich lächerlich. Und dann zum Beispiel haben sie behauptet, die Schweizer Frau steht zivilrechtlich so gut da, dass sich das Frauenstimmrecht erübrigt. Das war wirklich eine Lüge. Und dann, die Frauen wollen das Stimmrecht gar nicht. Aber, dann darf man eben nicht vergessen, da waren viele, die wollten sich gar nicht exponieren. Und die anderen waren dann sehr aggressiv. Die Gegnerinnen, die waren gut organisiert. Dann, es fehlt den Frauen an politischem Interesse. Ja, man hat ihnen gesagt, dass sie nicht fähig wären, sich um politische Fragen zu kümmern. Die Frau gehört ins Haus.
Und damit spricht Marthe Gosteli das wichtigste Argument der Gegnerinnen an, nämlich, dass die Hauptaufgabe der Frau darin bestehe, Gattin und Mutter zu sein und dass diese Pflichten leiden würden, wenn sich die Frauen politisch engagierten.
Früher hat eine Frau oft auf die Heirat gewartet. Das war dann der Hafen der Ehe. Das sind so irrsinnige Auffassungen, die sich eben dann hartnäckig am Leben erhalten haben und dann eben durch die Gegnerschaft zementiert worden sind. Das ist ja ganz klar. Und die Gesellschaft war so programmiert, wollen wir mal sagen. Nicht ausschließlich, aber das war ein starkes Argument.
In allen anderen europäischen Ländern wurde das Frauenstimmrecht von oben, von den Regierungen eingeführt. In der Schweiz aber wurde die Sache an der Urne entschieden. Und das habe eben dazu geführt, dass im Abstimmungskampf gerade Frauenorganisationen zu ihren härtesten Gegnerinnen wurden, meint Marthe Gosteli. So zum Beispiel der Katholische Frauenbund, die Landfrauen oder der Gemeinnützige Frauenverein.
Sie waren natürlich sehr aktiv und haben natürlich die Unterstützung der Männer gehabt. Und da floss auch das Geld her. Sie müssen sich vorstellen, die Frauen haben für die Aufklärungsarbeit, die haben nie Unterstützung vom Staat bekommen, wie heute die Gleichstellungsbüro. Die haben alle diese Angestellten, haben ihre bezahlten Löhne. Die Frauen mussten das alles benevol, also gemeinnützig machen und mussten das noch das Geld aufbringen.
Trotz Geldmangel und heftiger Opposition haben die Schweizer Männer am 7. Februar 1971 ganz im Sinne der Frauenrechtlerinnen entschieden. Damit garantierte die Schweiz als eines der letzten europäischen Länder Frauen und Männern, zumindest auf eidgenössischer Ebene, die gleichen politischen Rechte.
Kommenden Montag hören Sie mehr von Marthe Gosteli. Die Frauenaktivistin ist dann unser Kopf der Woche im Rabe Info.
95,6. Rabe Info.
Here we are, zu Deutsch Ohr wir sind. So heißt das Festival für zeitgenössische freie und improvisierte Musik, das gestern in Biel eröffnet wurde. Bis morgen Samstagnacht werden in der alten Jura-Garage die Ohren herausgefordert, strapaziert und mit Unerhörtem verwöhnt. Zum siebten Mal pilgern Top-Musiker und Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland nach Biel. Michael Spahr hat die Ohren geöffnet.
Why are there so many messed up families? What's the problem? What's the problem?
Der Tonkünstler Joe Glanz manipuliert mit seinem neuen Projekt Sudden Infant. Seine Stimme macht Musik mit seinem Körper. Ein eindrücklicher Auftakt des Here We Are Festivals gestern Abend in Biel. Here We Are könnte auch als selbstbewusstes Here We Are, hier sind wir, verstanden werden. Und Grund für ein grosses Selbstbewusstsein hat das Festival. So spielen jedes Jahr große Namen der globalen Szene für improvisierte Musik. Zahlreiche Fans aus dem In- und Ausland reisen für 3 Tage ins Berner Seeland. Gaudenz Badrut, selber Klangtüftler, ist einer der Veranstalter von Here We Are und erklärt, was der Festivalname «Ohr wir sind» zu bedeuten hat.
Das soll eigentlich heißen, dass man ganz offene Ohren haben kann an diesem Festival oder soll. Haben sollte. Es kommen verschiedenste Musiken zusammen, die auch an einem Abend eigentlich kombiniert werden, wie sie sonst nicht kombiniert werden. Also es kommt zum Beispiel am Samstagabend Billy Royce, die mit Video arbeitet, der Video generiert irgendwie Klang. Und am gleichen Abend spielt James Blood Ulmer, der inzwischen mit seinen 70 Jahren eine alte Legende ist. Und so versuchen wir eigentlich ein Programm zu gestalten, das sehr vielfältig sein sollte.
Auch das Freitagabendprogramm lässt aufhorchen. So kommt der legendäre Geräuschmusiker FM Einheit, Mitbegründer der deutschen Industrial Band Einstürzende Neubauten, in die alte Jura-Garage nach Biel. Here We Are Mitveranstalter Gaudenz Badrut sieht auch in der Lokalität einen wichtigen Grund, warum jeden Abend eine unüblich große Zahl an Leuten sich auf musikalische Experimente einlässt.
Die alte Jura-Garage ist in den 30er Jahren, also 1928 gebaut. Eine Werkstatt, sonst kein Konzertlokal, das wird extra eingerichtet und ich glaube, das bekommt eine besondere Stimmung.
Die besondere Werkstattstimmung herrscht auch in den Nebenräumen des improvisierten Konzertlokals. So gibt es da eine Videoinstallation und ein Diskomat. Was das ist, erklärt der Erbauer des Geräts, Flo Kaufmann, gleich selbst.
Es ist eigentlich ganz eine einfache Maschine. Also es ist eine Kabine wie ein Fotoautomat. Man geht hinein, wirft ein 5-Franken-Stück in ein Münz. Schlitz und dann kann man etwa 1,5 Minuten eine Single aufnehmen. also eine Schallplatte. Und das Material ist das gleiche Material wie die CD, es ist also nicht Vinyl, es ist Polycarbonat. Die Platte wird dann in Echtzeit aufgenommen und kommt auf der Seite wieder raus.
Flo Kaufmann hat beim Bau des Diskomaten alte und neue Technologie kombiniert. Ähnliche Geräte gab es nämlich schon einmal. Mitte des letzten Jahrhunderts standen sie an touristischen Orten wie dem Eiffelturm. Von dort konnten Touristen eine Schallplatte statt eine Postkarte nach Hause schicken. Es gibt aber auch eine weitaus traurigere Geschichte über diesen Automaten.
Im Zweiten Weltkrieg hat es das, glaube ich, auch oft gegeben. Es gibt ganz viele Platten von so Truppenstützpunkten. Das ist eigentlich ganz tragisch. Die Leute schicken noch mal eine Platte nach Hause, so die letzte Platte, bevor sie irgendwie wegfliegen und nie mehr nach Hause kommen. Das war, glaube ich, so das erste, ja, nicht Multimedia, aber doch so ein bisschen, man konnte die Stimme noch nach Hause schicken in Form einer Postkarte, eigentlich mit den letzten Worten darauf. Also da war eigentlich die Verbreitung auch sehr groß, diese Automaten.
Bis morgens Samstagnacht können sich Gäste des EarWeAre-Festivals noch mit eigenen Worten, hoffentlich nicht mit den letzten, auf diesen Platten verewigen. Inspiration dafür können sie in den neuen noch stattfindenden Konzerten holen. Die Voraussetzung dafür, die Ohren für Unerhörtes zu öffnen.
Das detaillierte Programm und Hintergrundinformationen zum Festival gibt es auf der Internetseite earweare.ch. Diesen Link und alle anderen Links zu den Rabe-Info-Themen gibt es auf rabe.ch in der Rubrik Rabe-Info.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, 4. Februar. In der Redaktion waren Wilmar Hall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe-Info gibt es als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie am Montag wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich wünsche bis dann allerseits ein wunderbar sonniges Wochenende.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.